Still, I can wait to reach the lake and take a leap of faith for you. Ooh. Ooh. Run into the water, sand between the toes. Grab my hand and hold your breath before. Jumping off together, the water ain't the cold. Grab my hand and hold your breath before we go under.
Aus Gjern, aus Island, mit Golden Hour. 8:30 am Donnerstagmorgen.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Ausgezeichnet mit dem Literaturnobelpreis 1929, der erste große deutsche Gesellschaftsroman, Die Buddenbrooks von Thomas Mann in dieser Woche. Der Anfang, gelesen von Thomas Sarbacher. Es geht um die mittlere Generation, ne? Thomas, Toni, Christian, die dem Druck der familiären Erwartungen standhalten und ihren eigenen Weg finden müssen. Aber sie sind zu der Zeit, in der der Roman beginnt, noch klein. Das Essen im neuen Haus ist zu Ende. Es gibt noch das ein oder andere Unangenehme zu besprechen. Ein Brief vom Halbbruder Gotthold ist angekommen, der wegen einer unstandesgemäßen Ehe verstoßen worden ist. Davon hatte er seiner Mutter schon erzählt, die ihm aber geraten hat, seinem Vater vor dem Essen die Stimmung nicht zu verderben.
Konsul Buddenbrook stand, die Hände in den Taschen seines hellen Beinkleides vergraben, in seinem Tuchrock ein wenig fröstelnd, ein paar Schritte vor der Haustür und lauschte den Schritten, die in den menschenleeren, nassen und matt beleuchteten Straßen verhallten. Dann wandte er sich und blickte an der grauen Giebelfassade des Hauses empor. Seine Augen verweilten auf dem Spruch, der überm Eingang in altertümlichen Lettern gemeißelt stand, »Dominus providebit«. Während er den Kopf ein wenig senkte, trat er ein und verschloss sorgfältig die schwerfällig knarrende Haustür. Dann ließ er die Windfangtüre ins Schloss schnappen und schritt langsam über die hallende Diele. Die Köchin, die mit einem Teebrett voll Gläser klirrend die Treppe herunterkam, fragte er, »Wo ist der Herr Trina?« »Im Esssaal, Herr Konsul.« Ihr Gesicht wurde so rot wie ihre Arme, denn sie war vom Lande und geriet leicht in Verwirrung. Er ging hinauf, und noch in der dunklen Säulenhalle machte seine Hand eine Bewegung nach der Brusttasche, wo das Papier knisterte. Dann trat er in den Saal, in dessen einem Winkel noch Kerzenreste auf einem der Kandelaber brannten und die abgeräumte Tafel beleuchteten. Der säuerliche Geruch der Schalottensoße lag beharrlich in der Luft. Dort hinten bei den Fenstern ging, die Hände auf dem Rücken, Johann Buddenbrook gemächlich auf und ab. 10.
»Na, mein Sohn Johann, wo geht die dat?«
Er blieb stehen und streckte dem Sohne die Hand entgegen, die weiße, ein wenig zu kurze, aber fein gegliederte Hand der Buddenbrooks. Seine rüstige Gestalt, an der nur die gepuderte Perücke und das Spitzenjabot weiß aufleuchtete, hob sich matt und unruhig beleuchtet von dem Dunkelrot der Fenstervorhänge ab.
»Noch nicht müde?« »Ich gehe hier und horche auf den Wind. Verflixtes Wetter. Kapitän Claude ist von Riga unterwegs. Oh, Vater, mit Gottes Hilfe wird alles gut gehen. Kann ich mich darauf verlassen?« »Zugegeben, dass du mit dem Herrgott auf Du und Du stehst.«
Dem Konsul ward wohler zumut angesichts dieser guten Laune. »Ja, um zur Sache zu kommen,« fing er an, »so wollte ich Ihnen nicht nur gute Nacht sagen, Papa, sondern... Aber Sie dürfen nicht böse werden, wie? Ich habe Sie mit diesem Briefe... Er ist heute Nachmittag gekommen, bis jetzt nicht ennuyieren wollen an diesem heiteren Abend.«
»Monsieur Gotthold, voilà!«
Der alte Herr tat, als bliebe er ganz ruhig, angesichts des bläulichen, versiegelten Papieres, das er entgegennahm.
»Herrn Johann Buddenbrook Senior, persönlich. Ein Mann von Conduit, dein Herr Stiefbruder Jean. Habe ich seinen zweiten Brief neulich überhaupt beantwortet? Allein, er schreibt einen dritten.«
Während sein rosiges Gesicht sich mehr und mehr verdüsterte, zerriss er mit einem Finger das Siegel, entfaltete rasch das dünne Papier, wandte sich schräge, dass die Schrift vom Kandelaber aus beleuchtet ward, und führte einen energischen Schlag mit dem Handrücken darauf. Selbst in dieser Handschrift schien Abtrünnigkeit und Rebellion zu liegen. Denn während die Zeilen der Buddenbrook sonst winzig, leicht und schräge über das Papier eilten, waren diese Buchstaben hoch, steil und mit plötzlichem Drucke versehen. Viele Wörter waren mit einem raschen, gebogenen Federzug unterstrichen. Der Konsul hatte sich ein wenig seitwärts bis zur Wand, wo die Stühle standen, zurückgezogen, aber er setzte sich nicht, da sein Vater stand, sondern erfasste nur mit einer nervösen Bewegung eine der hohen Lehnen, während er den Alten beobachtete, der, den Kopf zur Seite geneigt, mit finsteren Brauen und schnell sich bewegenden Lippen las. »Mein Vater, wohl zu Unrecht verhoffe ich, dass Ihr Rechtssinn groß genug sein wird, um die Entrüstung zu estimieren, welche ich empfand, als mein zweiter, so dringlicher Brief in Betreff der wohlbewussten Angelegenheit ohne Antwort verblieb, nachdem nur auf den ersten eine Entgegnung, ich geschweige welcher Art, zur Hand gekommen war. Ich muss Ihnen aussprechen, dass die Art, in welcher Sie die Kluft, welche dem Herrn sei's geklagt zwischen uns besteht, durch Ihre Hartnäckigkeit vertiefen, eine Sünde ist, welche Sie einstmals vor Gottes Richterstuhl aufs Schwerste werden verantworten müssen. Es ist traurig genug, dass Sie vor Jahr und Tag, als ich, auch gegen Ihren Willen, dem Zuge meines Herzens folgend, meine nunmehrige Gattin ehelichte und durch Übernahme eines Ladengeschäftes Ihren maßlosen Stolz beleidigte, sich so überaus grausam und völlig von mir wandten. Allein die Weise, in welcher Sie mich jetzt traktieren, schreit zum Himmel, und sollten Sie vermeinen, dass ich mich angesichts Ihres Schweigens kontentiert und still verhalten werde, so irren Sie gröblichst. Der Kaufpreis Ihres neu erworbenen Hauses in der Mengstraße hat 100.000 Courantmark betragen und ist mir ferner bekannt, dass Ihr Sohn aus zweiter Ehe und Associé Johann bei Ihnen mietweise wohnhaft ist und nach Ihrem Tode mit dem Geschäfte auch das Haus als alleiniger Besitzer übernehmen wird. Mit meiner Stiefschwester in Frankfurt und Ihrem Gatten haben Sie Vereinbarungen getroffen, in die ich mich nicht zu mischen habe. Was aber mich, Ihren ältesten Sohn, angeht, so treiben Sie Ihren unchristlichen Zorn so weit, es schlanker Hand zu refüsieren, mir irgendeine Entschädigungssumme für den Anteil am Hause zukommen zu lassen. Ich habe es mit Stillschweigen übergangen, als Sie mir bei meiner Verheiratung und Etablierung 100.000 Courantmark auszahlten und mir testamentarisch ein für allemal nur ein Erbteil von 100.000 zusprachen. Ich war damals nicht einmal hinlänglich orientiert über Ihre Vermögensverhältnisse. Jetzt jedoch sehe ich klarer, und da ich mich nicht als prinzipiell enterbt zu betrachten brauche, so beanspruche ich in diesem besonderen Falle eine Entschädigungssumme von 33.335 Courantmark. Wir sagen ein Drittel der Kaufsumme. Ich will keine Vermutungen darüber anstellen, welchen verdammungswürdigen Einflüssen ich die Behandlung verdanke, welche ich bislang zu dulden genötigt war. Aber ich protestiere gegen dieselbe mit dem ganzen Rechtssinn des Christen und des Geschäftsmannes und versichere Sie zum letzten Male, dass, sollten Sie sich nicht entschließen können, meine gerechten Ansprüche zu respektieren, ich Sie weder als Christ noch als Vater noch als Geschäftsmann länger werde achten können. Gotthold Buddenbrook. Verzeih, wenn es mir kein Pläsier macht, dir diese Litanei noch einmal vorzubeten. Voilà! und mit einer grimmigen Bewegung warf Johann Buddenbrook den Brief seinem Sohne zu. Der Konsul fing das Papier auf, als es in der Höhe seiner Knie flatterte, und folgte mit verwirrten und traurigen Augen den Schritten des Vaters. Der alte Herr ergriff den langen Kerzenlöscher, der beim Fenster lehnte, und ging stramm und erzürnt am Tische entlang in den entgegengesetzten Winkel zum Kandelaber. »Assez«, sage ich, »non parlons plus«, punktum. »Ins Bett, en avant«. Eine Flamme nach der anderen verschwand ohne Auferstehen unter dem kleinen Metalltrichter, der oben an der Stange befestigt war. Es brannten nur noch zwei Kerzen, als der Alte sich wieder nach seinem Sohne umwandte, den er dort hinten kaum zu erkennen vermochte. »Eh bien, was stehst du? Was sagst du? Du musst doch irgendetwas sagen.« »Was soll ich sagen, Vater? Ich bin ratlos.« »Es passiert leicht, dass du ratlos bist«, warf Johann Buddenbrook mit böser Betonung hin, obgleich er selbst wusste, dass diese Bemerkung nicht viel Wahres enthielt und dass sein Sohn und Associé ihm manches Mal im entschlossenen Ergreifen des Vorteils überlegen gewesen war. »Schlechte und verdammungswürdige Einflüsse«, fuhr der Konsul fort, »das ist die erste Zeile, die ich entziffere. Sie begreifen nicht, wie mich das quält, Vater. Und er wirft uns Unchristlichkeit vor.«
»Du wirst dich durch dieses miserable Geschreibsel einschüchtern lassen, ja?«
Johann Buddenbrook kam zornig herbei, den Kerzenlöscher hinter sich herschleifend. »Unchristlichkeit! Ha! Geschmackvoll, muss ich sagen, diese fromme Geldgier! Was seid ihr eigentlich für eine Kompanei, ihr jungen Leute? Wie? Den Kopf voll christlicher und fantastischer Flausen und Idealismus! Und wir Alten sind die herzlosen Spötter. Und nebenbei die Julimonarchie und die praktischen Ideale. Und lieber dem alten Vater die gröbsten Sottisen ins Haus schicken, als auf ein paar tausend Taler verzichten. Und als Geschäftsmann wird er geruhen, mich zu verachten. Nun, als Geschäftsmann weiß ich, was Faux-Frais sind. Faux-Frais«, wiederholte er mit grimmigem pariserischen Gurgel-R, »ich mache mir diesen exaltierten Schlingel von einem Sohn nicht ergebener, wenn ich mich demütigen sollte und nachgeben.« »Lieber Vater, was soll ich antworten? Ich will nicht, dass er recht hat mit dem, was er von Einflüssen sagt. Ich bin als Teilhaber interessiert, und gerade deshalb dürfte ich dir nicht raten, auf deinem Standpunkt zu bestehen. Jedoch, und ich bin ein so guter Christ als Gotthold, jedoch, ja.« »Du hast meiner Treu recht, jedoch zu sagen, Jean. Wie verhalten sich die Dinge denn eigentlich? Damals, als er für seine Mamsell Stüving inflammiert war, als er mir Szene für Szene machte und am Ende meinem strengen Verbot zum Trotz diese Mésalliance einging, da schrieb ich ihm, mon très cher fils, du heiratest deinen Laden, punktum. Ich enterbe dich nicht, ich mache kein Spektakel, aber mit unserer Freundschaft ist es zu Ende. Hier hast du 100.000 als Mitgift, ich vermache dir andere 100.000 im Testamente, aber damit basta. Damit bist du abgefertigt, es gibt keinen Schilling mehr.« Dazu hat er geschwiegen. Was geht es ihn an, wenn wir Geschäfte gemacht haben? Wenn du und deine Schwester eine tüchtige Portion mehr bekommen werden? Wenn von dem Erbteil, das euer ist, ein Haus gekauft wurde? »Wenn Sie verstünden, Vater, in welchem Dilemma ich mich befinde. Um der Familieneintracht willen müsste ich raten, aber...« Der Konsul seufzte leise auf, an seinen Stuhl gelehnt. Johann Buddenbrook spähte, gestützt auf die Löschstange, aufmerksam in das unruhige Halbdunkel hinein, um den Gesichtsausdruck des Sohnes zu erforschen. Die vorletzte Kerze war heruntergebrannt und von selbst erloschen. Nur eine flackerte noch, dort hinten. Dann und wann trat eine hohe, weiße Figur ruhig lächelnd aus der Tapete hervor und verschwand wieder. »Vater, dieses Verhältnis mit Gotthold bedrückt mich«, sagte der Konsul leise.
»Unsinn, Jean! Keine Sentimentalität! Was bedrückt dich?«
»Vater, wir haben hier heute so heiter beieinander gesessen. Wir haben einen schönen Tag gefeiert, wir waren stolz und glücklich in dem Bewusstsein, etwas geleistet zu haben, etwas erreicht zu haben, unsere Firma, unsere Familie auf eine Höhe gebracht zu haben, wo ihr Anerkennung und Ansehen im reichsten Maße zuteil wird. Aber, Vater, diese böse Feindschaft mit meinem Bruder, deinem ältesten Sohne. Es sollte kein heimlicher Riss durch das Gebäude laufen, das wir mit Gottes gnädiger Hilfe errichtet haben. Eine Familie muss einig sein, muss zusammenhalten, Vater. Sonst klopft das Übel an die Tür. Flausen, Jean. Possen. Ein obstinater Junge. Es entstand eine Pause. Die letzte Flamme senkte sich tiefer und tiefer. »Was machst du, Jean?« fragte Johann Buddenbrook. »Ich sehe dich gar nicht mehr.«
»Ich rechne«, sagte der Konsul trocken.
Die Kerze flammte auf, und man sah, wie er gerade aufgerichtet und mit Augen, so kalt und aufmerksam, wie sie während des ganzen Nachmittags noch nicht hereingeschaut hatten, fest in die tanzende Flamme blickte. Einerseits, sie geben 33.335 an Gotthold und 15.000 an die in Frankfurt, und das macht 48.335 in Summa. Andererseits, sie geben nur 25.000 an die in Frankfurt, und das bedeutet für die Firma einen Gewinn von 23.335. Das ist aber nicht alles. Gesetzt, sie leisten an Gotthold eine Entschädigungssumme für den Anteil am Hause, so ist das Prinzip durchbrochen. So ist er damals nicht endgültig abgefunden worden. So kann er nach ihrem Tode ein gleich großes Erbe beanspruchen wie meine Schwester und ich. Und dann handelt es sich für die Firma um einen Verlust von Hunderttausenden, mit dem sie nicht rechnen kann, mit dem ich als künftiger alleiniger Inhaber nicht rechnen kann. »Nein, Papa«, beschloss er mit einer energischen Handbewegung und richtete sich noch höher auf. »Ich muss Ihnen abraten, nachzugeben.«
»Na also, Punkt um. Non parlons plus. En avant. Ins Bett.«
Das letzte Flämmchen verlosch unter dem Metallhütchen. In dichter Finsternis schritten die beiden durch die Säulenhalle und draußen, beim Aufgang zum zweiten Stocke, schüttelten sie einander die Hand.
»Gute Nacht, Jean. Courage, du. Das sind so Ärgerlichkeiten. Auf Wiedersehen morgen beim Frühstück.«
Der Konsul stieg die Treppe hinauf in seine Wohnung und der Alte tastete sich am Geländer ins Zwischengeschoss hinunter. Dann lag das weite alte Haus wohlverschlossen in Dunkelheit und Schweigen. Stolz, Hoffnungen und Befürchtungen ruhten, während draußen in den stillen Straßen der Regen rieselte und der Herbstwind um Giebel und Ecken pfiff. Zweiter Teil. 1. 2,5 Jahr später, um die Mitte des April schon, war zeitiger als jemals der Frühling gekommen, und zu gleicher Zeit war ein Ereignis eingetreten, das den alten Johann Buddenbrook vor Vergnügen trällern machte und seinen Sohn aufs Freudigste bewegte. Um 9 Uhr eines Sonntagmorgens saß der Konsul im Frühstückszimmer vor dem großen braunen Sekretär, der am Fenster stand und dessen gewölbter Deckel vermittelst eines witzigen Mechanismus zurückgeschoben war. Eine dicke Ledermappe, gefüllt mit Papieren, lag vor ihm. Aber er hatte ein Heft mit gepresstem Umschlage und Goldschnitt herausgenommen und schrieb, eifrig darüber gebeugt, in seiner dünnen, winzig dahineilenden Schrift, emsig und ohne Aufenthalt, es sei denn, dass er die Gänsefeder in das schwere Metalltintenfass tauchte. Die beiden Fenster standen offen, und vom Garten her, wo eine milde Sonne die ersten Knospen beschien und wo ein paar kleine Vogelstimmen einander kecke Antworten gaben, wehte voll frischer und zarter Würze die Frühlingsluft herein und trieb dann und wann sacht und geräuschlos die Gardinen ein wenig empor. Drüben, auf dem Frühstückstische, ruhte die Sonne blendend auf dem weißen, hier und da von Brosamen gesprenkelten Leinen und spielte in kleinen, blitzenden Drehungen und Sprüngen auf der Vergoldung der mörserförmigen Tassen. Beide Flügel der Tür zum Schlafzimmer waren geöffnet, und von dort her vernahm man die Stimme Johann Buddenbrooks, der ganz leise nach einer alten, drolligen Melodie vor sich hin summte, Ein guter Mann, ein wahrer Mann, ein Mann von Komplaisancen. Er kocht die Suppe und wiegt das Kind und riecht nach Pomeranzen. Er saß zur Seite der kleinen Wiege mit grünseidenen Vorhängen, die bei dem hohen Himmelbett der Konsulin stand und die er mit einer Hand in gleichmäßiger Schwingung erhielt. Die Konsulin und ihr Gatte hatten sich, der leichteren Bedienung halber, für einige Zeit hier unten eingerichtet, während ihr Vater und Madame Antoinette, die eine Schürze über dem gestreiften Kleide und eine Spitzenhaube auf den dicken weißen Locken, sich dort hinten am Tische mit Flanell und Linnen zu schaffen machte, das dritte Zimmer des Zwischengeschosses zum Schlafen benutzten. Konsul Buddenbrook warf kaum einen Blick in das Nebenzimmer. So sehr war er von seiner Arbeit in Anspruch genommen. Sein Gesicht trug einen ernsten und vor Andacht beinahe leidenden Ausdruck. Sein Mund war leicht geöffnet, er ließ das Kinn ein wenig hängen und seine Augen verschleierten sich dann und wann. Er schrieb: »Heute, den 14. April 1838, morgens um 6 Uhr, ward meine liebe Frau Elisabeth, geborene Kröger, mit Gottes gnädiger Hilfe aufs Glücklichste von einem Töchterchen entbunden, welches in der heiligen Taufe den Namen Clara empfangen soll. Ja, so gnädig half ihr der Herr, obgleich nach Aussage des Doktors Grabo die Geburt um etwas zu früh eintrat und sich vor dem nicht alles zum Besten verhielt und Betsy große Schmerzen gelitten hat. Ach, wo ist doch ein solcher Gott, wie du bist, du Herr Zebaoth, der du hilfst in allen Nöten und Gefahren und uns lehrst, deinen Willen recht zu erkennen, damit wir dich fürchten und in deinem Willen und Geboten treu mögen erfunden werden. Ach, Herr, leite und führe uns alle, solange wir leben auf Erden.« Die Feder eilte weiter, glatt, behende und indem sie hier und da einen kaufmännischen Schnörkel ausführte und redete Zeile für Zeile zu Gott. Zwei Seiten weiter hieß es: »Ich habe meiner jüngsten Tochter eine Police von 150 Couranttalern ausgeschrieben. Führe du sie, ach Herr, auf deinen Wegen und schenke du ihr ein reines Herz, auf das sie einstmals eingehe in die Wohnungen des ewigen Friedens. Denn wir wissen wohl, wie schwer es sei, von ganzer Seele zu glauben, dass der ganze liebe, süße Jesus mein sei, weil unser irdisches, kleines, schwaches Herz...« Nach drei Seiten schrieb der Konsul einen Amen. Allein die Feder glitt weiter. Sie glitt mit feinem Geräusch noch über manches Blatt. Sie schrieb von der köstlichen Quelle, die den müden Wandersmann labt, von des Seligmachers heiligen, bluttriefenden Wunden, vom engen und vom breiten Wege und von Gottes großer Herrlichkeit. Es kann nicht geleugnet werden, dass der Konsul nach diesem oder jenem Satz die Neigung verspürte, es nun genug sein zu lassen, die Feder fortzulegen, hinein zu seiner Gattin zu gehen oder sich ins Comptoir zu begeben. Wie aber würde er es so bald müde, sich mit seinem Schöpfer und Erhalter zu bereden? Welch ein Raub an ihm, dem Herrn, schon jetzt einzuhalten mit Schreiben. Nein, nein, als Züchtigung gerade für sein unfrommes Gelüste zitierte er noch längere Abschnitte aus den Heiligen Schriften, betete für seine Eltern, seine Frau, seine Kinder und sich selbst, betete auch für seinen Bruder Gotthold, und endlich, nach einem letzten Bibelspruch und einem letzten dreimaligen Amen, streute er Goldsand auf die Schrift und lehnte sich aufatmend zurück. Ein Bein über das andere geschlagen, blätterte er langsam in dem Hefte zurück, um hier und da einen Abschnitt der Daten und Betrachtungen zu lesen, die sich von seiner Hand dort vorfanden, und sich wieder einmal dankbar der Erkenntnis zu freuen, wie immer und in aller Gefahr Gottes Hand ihn sichtbar gesegnet. Er hatte die Pocken gehabt, so stark, dass alle Leute ihm das Leben absprachen, aber er war gerettet worden. Einmal, er war noch ein Knabe, hatte er den Vorbereitungen zu einer Hochzeit beigewohnt, wobei viel Bier gebraut wurde, denn es bestand die alte Sitte, das Bier im Hause zu brauen, und zu diesem Ende stand ein großes Braukübel vor der Türe aufgerichtet. Nun, dasselbe schlug nieder und die Bodenseite auf den Knaben, mit solchem Knall und solcher Gewalt, dass die Nachbarn vor die Türe kamen und ihrer sechs genug zu tun hatten, es wieder aufzurichten. Sein Kopf war gequetscht und das Blut rann heftig über alle seine Gliedmaßen. Er wurde in einen Laden getragen, und da noch ein wenig Leben in ihm war, war zum Doktor und zum Wundarzt geschickt. Dem Vater aber sprach man zu, er möge sich in Gottes Willen schicken, es sei unmöglich, dass der Knabe am Leben bliebe. Und nun höre, Gott der Allmächtige segnete die Mittel und half ihm wieder zur vollkommenen Gesundheit. Als der Konsul diesen Unglücksfall im Geiste aufs Neue erlebt hatte, ergriff er noch einmal die Feder und schrieb hinter sein letztes Amen, »Ja, Herr, ich will dich loben ewiglich.« Ein anderes Mal, als er, ein ganz junger Mensch noch, nach Bergen gekommen war, hatte Gott ihn aus großer Wassersgefahr errettet. Indem wir, stand dort, in der Stromzeit, wenn die Nordfahrer angekommen sind, sehr viel arbeiten mussten, durch die Yachten zu kommen und zu unserer Brücke zu gelangen, so ging es mir dabei so, dass ich auf dem Rande der Schute stand, die Füße gegen die Dollen und den Rücken gegen die Yacht gestützt, um die Schute immer näher zu bringen. Zu meinem Unglück brechen die eichenen Dollen, wogegen ich die Füße gesetzt hatte, und ich falle über Kopf ins Wasser. Ich komme zum ersten Mal auf, aber niemand ist so nahe, dass er mich fassen kann. Ich komme zum zweiten Mal auf, allein die Schute geht mir über den Kopf. Es waren Leute genug da, die mich gerne retten wollten, allein sie mussten erst schieben, dass die Yacht und Schute nicht über mich kämen, und all ihr Schieben hätte doch nichts geholfen, wenn nicht in diesem Augenblick ein Tau auf einer Nordfahrerjacht von selbst gerissen wäre, wodurch die Yacht hinaustrieb und ich also durch Gottes Verhängnis Raum erhielt, und obwohl ich zum dritten Mal nicht weiter aufkam, als dass nur die Haare zur Sicht kamen, so gelang es, weil alle die Köpfe, der eine hier, der andere dort, aus der Schute über dem Wasser waren, dass einer, der nach vorne zu aus der Schute lag, mich an den Haaren fasste und ich griff ihn am Arm. Allein da er sich selbst nicht halten konnte, schrie und brüllte er so gewaltig, dass die anderen es hörten und ihn so geschwind an den Hüften fassten und mit Macht festhielten, dass er standhalten konnte. Auch ich hielt immer fest, wenngleich er mich in den Arm biss, und kam es dadurch dahin, dass er auch mir helfen konnte. Und dann folgte ein sehr langes Dankgebet, das der Konsul mit feuchten Augen überlas. »Ich könnte gar vieles anführen«, hieß es an anderer Stelle, »wenn ich gewilligt wäre, meine Leidenschaften zu entdecken, allein...« Nun, hierüber ging der Konsul hinweg und begann hier und da ein paar Zeilen aus der Zeit seiner Verheiratung und seiner ersten Vaterschaft zu lesen. Diese Verbindung war, sollte er ehrlich sein, nicht gerade das gewesen, was man eine Liebesheirat nennt. Sein Vater hatte ihm auf die Schulter geklopft und ihn auf die Tochter des reichen Kröger, die der Firma eine stattliche Mitgift zuführte, aufmerksam gemacht. Er war von Herzen einverstanden gewesen und hatte fortan seine Gattin verehrt als die ihm von Gott vertraute Gefährtin. Mit der zweiten Heirat seines Vaters hatte es sich ja nicht anders verhalten. »Ein guter Mann, ein braver Mann, ein Mann von Komplaisancen«, trällerte er leise im Schlafzimmer. Bedauerlich, wie wenig Sinn er für alle diese alten Aufzeichnungen und Papiere besaß. Er stand mit beiden Beinen in der Gegenwart und beschäftigte sich nicht viel mit der Vergangenheit der Familie, wenngleich er ehemals dem dicken Goldschnittheft immerhin ein paar Notizen in seiner etwas schnörkeligen Handschrift hinzugefügt hatte, und zwar hauptsächlich in Betreff seiner ersten Ehe.
die Buddenbrooks von Thomas Mann als ungekürzte Lesung in 71 Folgen kostenlos. Absolut gratis für Sie in der ARD Audiothek. Eine Produktion von NDR Kultur zusammen mit dem RBB. Gelesen von Thomas Sabacher.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Bundeskanzler Merz fordert Klarnamen im Internet. Er äußerte sich auf einer CDU-Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch in Trier. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
Kanzler Merz betonte, dass er wissen wolle, wer sich da im Internet zu Wort melde. Der CDU-Chef verwies darauf, dass sich Politiker mit Klarnamen und offenem Visier den Auseinandersetzungen in der Gesellschaft stellten. Das erwarte er von allen. Und Merz warf den Verfechtern der Anonymität im Internet vor, oft im Schatten von Pseudonymen größtmögliche Transparenz von anderen zu fordern. Der Kanzler räumte außerdem ein, unterschätzt zu haben, welche Wirkungen Algorithmen und künstliche Intelligenz hätten. Gegen eine gezielte und gesteuerte Einflussnahme müsse man sich wehren. In diesem Zusammenhang sprach sich Merz erneut für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche aus. Auf ihrem Bundesparteitag morgen und übermorgen will die CDU über Altersgrenzen für die Nutzung von Facebook, TikTok, Instagram und ähnlichen Online-Diensten debattieren.